Gartenhelden, ein Weserkurier-Podcast.
Garten heißt nicht nur Frühjahrsblüten und Sommerpracht, sondern heißt vor allem die tägliche Ankunft des Unvermuteten. Ein Zitat des Philosophen Jürgen Dahl. Es auszuhalten, wenn sich unvermutetes Kraut ins Beet sät, dürfte eine der großen Künste des Gärtnerns sein. Doch wer nur auf kleinstem Raum gärtnert, zum Beispiel auf dem Balkon, hat alles im Blick und im Griff auf der kleinen Fläche. Oder? Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge des Weserkurier-Podcasts Gartenhelden. Mein Name ist Manuela Kanis, ich bin Online-Redakteurin beim Weserkurier und begeisterte Gärtnerin auf kleinstem Raum. Wer viel Platz im Garten hat, kann sich austoben und Unvermutetes zulassen. Wer nur im Topf anpflanzen kann, muss mehr darauf aufpassen, dass die wenigen gehegten Blumen nicht von Beikräutern verdrängt werden. Und wer Gemüse auf kleinstem Raum anbauen will, muss auch mehr beachten. Zum Beispiel, was ist überhaupt der richtige Dünger? Wie das Gärtnern auf dem Balkon funktionieren kann, habe ich Dorothee Meyer und Gernot Riedel vom Naturschutzbund Deutschland gefragt. Und dabei herausgefunden, dass auch ein bisschen Wildheit in der Balkonpflanzung gut tut. Frau Meyer und Herr Riedel, schön, dass Sie heute bei mir sind.
Guten Tag. Danke.
Heute geht es um das Thema Stadtgärtner bzw. Gärtnern auf kleinstem Raum. Zu Beginn stelle ich immer eine Eingangsfrage und möchte ich Ihnen Sie gerne auch fragen. Was ist denn Ihre Lieblingspflanze?
Oh Gott, jetzt wird's schwierig. Was ist meine Lieblingspflanze? Vielleicht die Tomate, aber wie gesagt, nur vielleicht. Ich habe so viele.
Okay, und bei Ihnen?
Ich würde vielleicht auf... Ich kann mich gar nicht für eine einzelne entscheiden. Das sind tatsächlich mehrere. Aber ich mag den Hornklee gerne, die Wegwarte, der Fingerhut und die Nachtkerze, die sich immer so schön im Garten verteilen und aussamen und immer wieder irgendwo auftauchen.
Ja, prima. Da sind wir ja schon perfekt eingestiegen. Herr Riedel, Sie haben genannt, dass Sie ein Gemüse gerne mögen. Und Frau Meyer, Sie mögen gerne Wildpflanzen, heimische Wildpflanzen.
Auf jeden Fall.
Genau. Und das ist ja auch heute unser Thema. Einmal Gärtnern auf dem Balkon. Es geht einmal ein bisschen um Gemüseanbau, Obstanbau, Kräuter und eben auch um Wildpflanzen. Dann würde ich Sie gerne schon mal vorab fragen, Herr Riedel. Welches Gemüse kann ich denn grundsätzlich auf dem Balkon oder auf kleinstem Raum anbauen?
Ach, da kann man ganz viel anbauen. Erstens mal kommt es drauf an, wie groß ist der Balkon. Und zweitens mal kann man natürlich am besten alle die Pflanzen anbauen, die nicht sehr viel Platz wegnehmen. Also zum Beispiel Salate, Schnittsalate oder sowas. Oder die man ganz gut in die Höhe ziehen kann, wie Gurken oder auch Tomaten. Schwieriger wird's, wenn man so ausufernde Sachen hat, wie Zucchini oder Kürbisse. Da nehmen ja wahnsinnig Platz weg. Aber ich kenne jemanden, die hat 600 Quadratmeter Balkon, die zieht das auch da.
Dachterrasse.
Ja, sogar hier in Bremen. Ja, eine Dachterrasse.
Terrasse.
Ja.
Genau,
Dachterrasse. Also aber grundsätzlich, wie gesagt, alles, was salatig ist und so, Kräuter natürlich auch. Da, wenn man geschickt ist, kann man da sehr viel machen.
Genau, man kann dann mit Ranggittern zum Beispiel arbeiten, wenn man die in die Höhe ziehen möchte.
Ranggitter, ich habe jetzt gerade jemanden gesehen, der hat sich ein Gitter gemacht, ein lauter Töpfe aneinandergereiht und auch in die Höhe mindestens viermal. Da kriegt er mindestens 30 verschiedene Kräuter rein.
Das klingt enorm.
Das ist ein bisschen Aufwand, das zu installieren, aber das ist sehr praktikabel.
Ja, wenn man es einmal installiert hat, dann bleibt es ja erstmal.
Ja, wenn man die Leidenschaft dafür hat, soll man das ja auch tun.
Auf jeden Fall. Wie ist es denn mit der Statik? Also das muss man wahrscheinlich vorher abklären, ob das
ja,
zu schwer wird.
Ja, sollte man abklären, ja. Also das kommen doch einige Kilos zustande, wenn man größere Kübel da auch hat. Sagen wir mal für Auberginen oder Paprika, kann man ja auch gut im Kübel machen. Da würde ich vorher abklären, ob die Statik das hält. Und was natürlich auch wichtig ist, im Sommer wäre es auf einem Balkon eventuell tierisch heiß. Und da wäre es gut, wenn man oben ein Tuch drüber hat, um das zu beschatten.
Genau, das gießt
das
man ja permanent.
Vergessen die Leute immer und wundern sich, dass ihnen alles verbrennt oder sie müssen gießen.
Genau, und selbst da kommt man ja manchmal nicht hinterher.
Da kommt man dann kaum hinterher, ja.
Heizt sich das zu schnell auf. Man kann ja auch Sprossen und Kräuter kann man ja auch ganz normal im Topf anbauen, ne?
Das kann man alles ganz im Topf, genau mal im Topf anbauen. Es gibt auch kleine Tomatensorten, zum Beispiel Rotkäppchen, die kann man direkt in so einen Blumenkasten reinsetzen. Die brauchen nicht viel Platz und haben für die Größe einen wunderbaren Ertrag eigentlich.
Daran muss man ja auch denken, dass die Töpfe tief genug sind wahrscheinlich. Das ist
ja, das aber für so eine Pflanze reicht so ein normaler Balkonkasten.
Normaler Balkonkasten. Das klingt auf jeden Fall gut. Ist es das gleiche Prinzip auch bei Blühpflanzen, Frau Meyer?
Ja, im Prinzip schon. Der Standort spielt halt eine wichtige Rolle, egal ob das jetzt irgendwo im Garten, im Freiland ist oder auf dem Balkon. Auf dem Balkon ist es halt meistens wärmer, weil er geschützter ist. Oder er ist besonders zugig, das gibt's manchmal auch. Und danach muss man ein bisschen seine Pflanzenwahl halt auch ausrichten.
Das gilt dann für alle Pflanzen, ob Gemüse oder Blühpflanzen.
Ja.
Wurzelraum brauchen sie alle. Sie brauchen auch alle ihre Feuchtigkeit. Genau.
Na, man weiß ja, dass zum Beispiel Gurken es nicht gerne zugig haben oder auch andere mediterrane Pflanzen. Bei Tomaten, die mögen es gerne etwas luftiger. Und auf sowas muss man halt ein bisschen drauf achten.
Und wenn wir schon beim Standort sind, sonnig, halbschattig, schattig, was genau bedeutet das für den Balkon?
Der Nordbalkon wäre der schlechteste.
Also der ist schattig, genau.
Alles andere wird dann umso besser. Und der Südbalkon kann schon mal zu heiß werden. Also wie gesagt, deswegen dann auch Beschattung.
Genau, der hat wahrscheinlich ganz viel Mittagshitze.
Ja.
Genau, die Hitze staut sich dann auch schnell mal so zwischen den Wänden. Und wenn es dann 50 und 55 Grad die Luft heiß wird, dann macht das irgendwann keine Pflanze mehr mit.
Ja.
Genau, da ist dann halt der Schatten wichtig. Manchmal hilft es vielleicht auch einfach, Sachen umzustellen im Laufe der Jahreszeiten, dass man es im Frühjahr und Herbst eher ein bisschen an die Wand ins Geschützte stellt und zum Sommer hin ein bisschen weiter nach vorne, wo ein bisschen mehr Durchlüftung ist.
Also wenn man genauer weiß, welche Pflanze welche Bedingungen braucht, dann weiß man zum Beispiel, dass man Salbei und Thymian, sowas kann man in die knalle Sonne hauen. Die tun auch 30 und 40 Grad und noch mehr können die ab. Die können auch mal trocken fallen, dann sehen die zwar gruselig aus, aber sobald da Wasser dran kommt, fangen die wieder an, sich zu erholen und die werden zum Leben erweckt. Das muss man so ein bisschen wissen. Und dann kann man auf die heißesten Ecken halt sowas mediterranes pflanzen.
Und genau, aber die können zum Beispiel auch staunen. Das ist ja auch dann eine ganz große Gefahr für viele Pflanzen. Wenn der Balkon offen ist, quasi nicht überdacht und wenn es dann, ne, wie jetzt im Winter, ganz schön viel regnet, ist ja ganz gut. Aber wenn die Staunässe kommt, dann sterben die Pflanzen auch, richtig?
Die Wurzeln können verfaulen, wenn sie ständig im Nassen stehen. Ja, das ist richtig. Deshalb ist es auch wichtig, dass jeder Kübel, jeder Kasten unten einen Ablauf hat und auch eine gewisse Drainage. So eine Drainage kriegt man ganz einfach hin, indem man einfach ein bisschen Sand oder notfalls auch Blähtund unten reintut.
Oder auch so Steine, Kieselsteine oder sowas.
Das geht auch,
die
genau.
Sind
die sind
schwerer,
nur schwerer.
Ne? Ja, da sind wir wieder bei der Statik. Da muss man dann drauf achten.
Ja.
Genau, wenn man sowas sehr Grobes hat, wie Kies oder Blähton, dann ist es ganz gut, wenn man noch mal ein Stück Vlies oder sowas oben drüber legt, damit die Zwischenräume nicht durch die Erde nachher verstopft werden.
Genau, dann fließt es auch irgendwann nicht mehr ab, ne?
Genau.
Ja.
Und wenn wir schon, jetzt haben wir Drainage schon erwähnt und jetzt müssen wir über die Erde sprechen. Welche Pflanze braucht denn welche Erde oder ist das egal?
Egal ist das natürlich nicht. Also es gibt zum Beispiel Pflanzen, die dürfen überhaupt keinen Dünger haben. So Thymian zum Beispiel. Und auch andere mediterrane Kräuter, die mögen das ganz und gar nicht. Das sind sogenannte Hungerpflanzen. Ne, da ist das Gesche-Gottfried-Prinzip. Immer ein kleines bisschen Wasser am Tag oder ein bisschen Dünger. Und schon bringt man sie im Laufe der Zeit um die Ecke.
Okay.
Am besten hinstellen, vergessen. Die lieben das gar nicht, gepflegt zu werden. Dann gibt es natürlich viele andere Pflanzen, die müssen regelmäßig gegossen werden, wie Basilikum zum Beispiel, Petersilie oder natürlich alles, was wir an Gemüse da so anbauen. Nicht?
Genau, Tomaten.
Und dazu brauchen wir natürlich dann auch eine torffreie Erde, das ist ja mittlerweile Standard. Und die gibt es mittlerweile auch in guten Qualitäten und die ist auch schon teilweise aufgedüngt. Und dann muss man natürlich während der Saison je nach Pflanze nachdüngen.
Und es gibt ja zum Beispiel für Kräuter so eine spezielle Kräutererde, die könnte man benutzen?
Ja, die ist sinnvoll, weil sehr viele Kräuter gar nicht so viel Dünger brauchen.
Genau, und diese vollgedüngte Erde, die funktioniert dann eben nicht so gut. Genau, und ich weiß, dass viele Menschen wissen, warum man keinen Torf benutzen sollte, aber ich finde, wir müssen das auf jeden Fall nochmal erwähnen, warum ohne Torf?
Torf muss abgebaut werden. Torf stammt aus Mooren und Moore müssen dafür trockengelegt werden. Damit geht ein sehr, sehr wertvoller Lebensraum verloren. Es geht uns damit auch ein Wasserspeicher in der Landschaft verloren. Und vor allen Dingen, wenn der Torf im Topf ist und trocken wird, dann wird er auch abgebaut. Und also nicht nur, dass einfach der Torf aus der Erde verschwindet, sondern er wird zu Treibhausgas. Und das wollen wir genauso wenig.
Genau, also immer schön drauf achten. torffreie Erde, wie Sie sagen, die gibt's aber mittlerweile überall im Handel. Genau,
das ist relativ einfach zu ersetzen. Das kann man wunderbar mit Kompost machen. Mhm. Kann man auch selbst, wenn man eigenen Kompost hat, machen und dann am besten mit ein bisschen Lehm oder mit Sand noch ein bisschen abmischen, damit es dann auch mager genug wird und ein bisschen mehr Struktur reinkommt. Und wenn ein paar Holzstückchen drin sind, macht das auch gar nichts. Und gute Komposterde gibt es auch hier über unsere Recyclinghöfe in Bremen, die das ja aus dem Grüngut, was sie sammeln, herstellen. Also so bleibt auch der Nährstoffkreislauf hier in der Region ganz gut erhalten.
Genau, dann sind wir ja auch schon bei der Frage, welche Blühpflanzen eignen sich denn? Also wir haben schon viel über Gemüse gesprochen, was man nehmen kann. Und jetzt wollen wir auch noch darüber sprechen, warum wir heimische Wildstauden auf Balkonen unbedingt brauchen.
Die brauchen wir deshalb, weil wir ganz viele Tiere haben, ganz viele Insekten. Die sind ziemlich wählerisch. Die fressen im Grunde nur das, was sie kennen. Mhm. Und irgendwelche fremden Sachen mögen sie nicht, die kennen sie nicht, die fressen sie nicht. Und die fehlen ihnen dann. Hm. Sie würden sich dann also zurückziehen, irgendwo aus der Stadt, raus in die Landschaft. Da findet sich aber auch kaum noch was. Und deshalb sind Städte mittlerweile auch so wichtig für die Biodiversität. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass jeder, wo er irgend kann, Wildpflanzen zulässt oder anpflanzt. Manche Wildpflanzen sind ja auch von selber da. Die braucht man einfach nur mal zulassen. Mhm. Wie die Knoblauchsrauke oder den Gundermann oder den Löwenzahn. Mhm.
Ja, Löwenzahn zum Beispiel kennen wir aus vielen Pflasterfugen, wo er sich fein ausbreitet zum Beispiel. Oder der ist ja quasi überall, der ist ja sehr genügsam.
Ja, kann man ja auch mal stehen lassen.
Kann man auch mal stehen lassen.
Bei mir bleibt das stehen.
Manche sind auch total genügsam, also so breitwegerig zum Beispiel. Oder auch die Vogelmiere wächst ja auch an vielen Stellen einfach mal so. Und die kann man sogar noch essen, die kann man ernten und in Salat tun.
Man kann ja Löwenzahn auch essen, also man kann...
Ja, natürlich.
Und Gundermann auch. Und Knoblauchsrauke auch.
Da gibt es sogar moderne Zuchtformen, die auch recht gut schmecken.
Okay.
Ja, auch wenn man so einen modernen Sauerampfer hat oder so. Mhm. So einen Zuchtsauerampfer, der hat so eine süßliche Beinote, den kann man wunderbar essen.
Mhm. Okay, das wusste ich noch gar nicht.
Ja. Ja, muss aber trotzdem ein bisschen immer aufpassen bei Wildpflanzen, bei heimischen Arten, die es auch im Handel als Gartenpflanze natürlich auch zu kaufen gibt. Mhm. Welche Sorten das sind oder ob es überhaupt Sorten sind. Am besten ist immer wirklich die eigentliche Wildart. Mhm. Am besten noch ja aus der Region. Es gibt dann manchmal Zuchtsorten von auch durchaus von einheimischen Arten, aber die haben dann beispielsweise gefüllte Blüten. Mhm. Jedes zusätzliche Blütenblatt ist aber ein umgewandeltes Staubgefäß und nimmt damit Insektennahrung weg.
Mhm. Also ungefüllte Blüten. Aber wo bekomme ich denn ganz konkret diese Pflanzen her?
Also manchmal gibt es sie inzwischen tatsächlich auch so im Gartenhandel, da muss man aber sehr genau auf die Schilder gucken. Ansonsten gibt es auch im Internet durchaus verschiedene Quellen.
Onlinehandel dann?
Ja, ja, und da gibt es auch durchaus sehr gute Wildstaudengärtnereien, die auch Filter haben, wo man seine Standortbedingungen eingeben kann, auch teilweise die Region, und dann kriegt man auch eine Liste, was dafür geeignet ist, und kann das dann auch entsprechend bestellen. Weil die Vielfalt ist halt groß, auch die Vielfalt der Standorte. So das Patentrezept gibt's leider nicht.
Nee, weil was unten im Süden in Bayern wächst, das wächst ja hier nicht unbedingt. Also wenn man da jetzt, muss man ja auch vielleicht darauf achten, dass man die geeigneten regionalen Wildpflanzen kriegt, oder?
Naja, manchmal muss man sich halt mit weniger zufrieden geben, ne? Wenn man Geranien oder Pelargonien an die Hauswand haut, dann sieht man ja immer in Bayern wundervoll lang und so. Ich probiere das schon jahrelang, aber diese Länge kriege ich hier in Bremen nicht hin. Also das ist nicht machbar, nicht? Mhm. Und dazu muss man halt auch sagen, gerade diese Wildpflanzen, die tun ja überreichlich Blüten produzieren, das heißt auch überreichlich Nahrung für die Insekten. Hm. Wenn wir uns das Gemüse angucken, da sieht das schon ganz anders aus. Ein Salat im ersten Jahr ist nichts mit Blüten, ja. Hm. Mangold oder Spinat ist erstmal auch nichts mit Blüten. Bei Tomaten und Gurken und so gibt es zwar eine Blüte, aber es wird dann gleich zur Frucht. Hm. Also das heißt, das Nahrungsangebot ist da relativ gering. Hm. Besser wird es dann schon bei den Kräutern. Wenn wir Üsop haben oder wir haben Gurkenkraut, also Borretsch, die haben schon sehr viele Blüten, und da gehen ja auch die Insekten sehr gerne drauf. Hm. Von daher muss man, wie gesagt, das ein bisschen so auseinander dividieren, was besonders für die Insekten geeignet ist und was nicht. Obwohl natürlich keiner auf eine Tomaten verzichten will.
Wenn man das möchte, genau. Aber es ist ein guter Mix, ist dann ja wichtig.
Bloß weil die Insekten sonst nichts zu fressen hätten, das macht man ja auch nicht.
Nee, wenn man nicht viel Platz hat auf dem Balkon, will man ja schon überlegen, was möchte ich haben, was ist aber auch gut für die Natur. Und
ja. Da gibt's es ist natürlich auf jeden Fall, sag mal, für die Pflanzengesundheit immer gut, wenn man sehr vielfältig ist. Mhm. Dann können sich die Blattläuse nicht so ausbreiten und so weiter.
Genau, Blattläuse ist ein gutes Thema. Was tue ich denn gegen, ich nenne es ungern Schädlinge, weil Blattläuse sind halt auch da und sie gehören zur Natur oder andere Insekten, die halt unsere Ernte aufessen oder die Pflanzen. Was kann man da tun auf dem Balkon?
Also normalerweise regelt sich das ganz von selbst, weil auch Blattläuse haben ihre natürlichen Feinde. Marienkäfer und Marienkäferlarven, Schwebfliegenlarven, auch noch verschiedene andere. Die kommen immer nur mit ein bisschen Verspätung. Mhm. Auf dem Balkon, wo das sehr wenige Pflanzen ist, sehr klein ist, kann man tatsächlich zu Anfang mal ein paar Blattläuse zu viel haben. Aber die kann man bei den wenigen Pflanzen auch einfach von Hand abstreifen oder mal ein Blatt abmachen. Zur Not hilft auch ein bisschen Kernseifen, verdünnte Kernseifenlauge.
Mhm. Oder weil die
ist
auch
gut abbaubar. Also es schadet, ist auch nicht so schlimm, wenn davon mal ein bisschen mit in die Erde kommt. Mhm. Genau.
Genau, man will es ja auch später essen, also muss man gucken,
was
man
ja, natürlich. Macht. Also man sollte nichts verwenden, was irgendwie mit Chemie zu tun hat.
Mhm. Ja, jeder muss ja seinen Weg finden, ne? Aber und wenn man...
Naja, was natürlich hilft, das ist, wenn man Insektenhotel hat oder sowas und möglichst viele Insekten sich da ansammeln. Ja. Und da sind auch genügend Nützlinge dann dabei, ja, die einem ja auch die Blattläuse etc. Fernhalten. Und dann muss man natürlich immer beim Anbau so ein bisschen darauf achten, doch nicht zu eng pflanzen und dies und das. Mhm. Sonst vermehren die sich und eine gute Erde kaufen und sowas ist auch wichtig.
Genau, und ja, eben den Pflanzen auch genau das bieten, was sie brauchen. Also Lichtverhältnisse, ja, Wasserverhältnisse, Düngung eventuell.
Und da sind wir ja nur bei den tierischen Schädlingen jetzt gewesen. Ja. Wir haben ja natürlich auch noch andere Dinge, so wie Mehltau und sowas. Das kann man am besten immer durch die richtige Behandlung der Pflanzen steuern.
Dass die den richtigen Standort haben. Und
ja.
Also man kann Nützlinge durchaus auch auf dem Balkon fördern, indem man eben vieles Verschiedenes pflanzt und auch Wildstauden dazwischen hat, die auch über den Winter stehen bleiben. Das ist ohnehin wichtig, Wildpflanzen dann auch über den Winter stehen zu lassen, auch wenn das vielleicht mal nicht so schön aussieht. Aber genau das sind oft auch die Quartiere für unsere Nützlinge. Mhm. Marienkäfer überwintern ja als erwachsene Tiere, die verkriechen sich da irgendwo. Und wenn man das alles abräumt und wegtut, dann landen die Marienkäfer leider auch mit in der Biotonne. Mhm. Und dann nützen sie uns dann nichts mehr im darauffolgenden Frühjahr.
Also das ist tatsächlich so, also ich kenne es halt aus dem Garten, dass man das halt nicht schneidet im Herbst, ja, die ganzen, ja, Stauden und alles einfach alles stehen lassen. Ja. Und das ist natürlich klar, dass sich da was ansiedelt, aber auch auf kleinstem Raum funktioniert das auch, dass wirklich da Marienkäfer kommen zum Beispiel und die sich verstecken und man deswegen auch wirklich nichts machen sollte.
Wenn sie dort die richtigen Verstecke finden, ja.
Ja.
Also ist vielleicht nicht, wenn es so ganz kleine Töpfe sind, sondern man hat ja oft auch größere oder Balkonkästen mit dann auch mal sowas wie einer wilden Möhre drin oder Dost drin. Und da verstecken die sich durchaus auch.
Mhm. Also auch auf dem Balkon gilt das Prinzip wie im Garten, ein bisschen Wildnis lassen.
Ja, ja, genau.
Ja, ja, ja.
Genau, und es gibt ja auch sehr schöne... Ja, also es gibt schöne Kombinationen. Bei uns im Moment fängt der Rosmarin an zu blühen. Das ist so eines der Kräuter, die mit am frühesten blühen und die auch sehr gute und wertvolle Pollen- und Nektarlieferanten sind. Und Rosmarin kann man auch gut kombinieren mit dem einen oder anderen Gemüse oder auch mit anderen Blumen zum Beispiel.
Genau, das wäre auch noch eine Frage gewesen. Ich habe schon in einer anderen Folge über das Thema Blühfolgen gesprochen. Also wie ich das im Garten hinbekomme, das von Frühjahr bis Herbst, Winter sogar was durchblüht, damit jedes Insekt ein Angebot bekommt, weil viele Wildbienen ja auch schon, Hummeln zum Beispiel auch schon früh anfangen zu fliegen. Wie kriege ich das denn auf kleinem Raum hin, dass ich so eine kleine Blühfolge schaffe?
Also es gibt durchaus auch wilde Frühblüher, so Schaboxkraut oder Lungenkraut. Und der Schnittlauch fängt jetzt ja auch schon wieder an zu blühen, der übrigens auch, obwohl er ein Kraut ist, das wir nutzen, trotzdem sehr wertvoll ist. Die kann man pflanzen, also wenn man eine Wildpflanzung macht, also Wildpflanzen in den Balkon oder im Kübel pflanzt, ist es vielleicht auch sinnvoll, einen größeren Kübel zu nehmen, um mehrere Pflanzen zu kombinieren zu können. Und dann kann man auch so Frühblüher und spätere Blüher miteinander kombinieren. Mhm. Also wenn dann ist da das Schaboxkraut, das zieht dann irgendwann seine Blätter ein oder auch Bärlauch. Mhm. Und dann kommen die nächsten halt. Mhm.
Also auf so einem Balkon ist ja der begrenzte Platz da.
Ja.
Da müssen wir uns von dem einen oder anderen, was sinnig und notwendig wäre, dann auch mal verabschieden. Es ist leider so, da muss dann halt jeder für sich sagen, was ist mir wichtiger.
Hm.
Mein Gemüse, was ich da anbaue, oder wie gesagt, ist mir wichtiger die Insekten und die Naturgeschichtchen da.
Hm.
Und da muss man sich einfach dann irgendwann auch entscheiden.
Also die Mengen auf dem Balkon sind natürlich begrenzt, das ist klar. Aber es gibt viele Balkone und Kleinvieh macht auch Mist, bekanntlich. und deshalb, auch jeder kleine Balkon, jede einzelne Pflanze ist schon ein Trittstein, der durchaus von Bedeutung ist. Das sollte man nicht unterschätzen. Gerade die Synergien, die dadurch entstehen, wenn viele das machen, die sind größer, vermutlich größer, als man so glaubt.
Genau, gerade in der Stadt, ne, dass die Insekten halt von Balkon zu Balkon zum Beispiel fliegen können.
Ja, also wenn wir uns mal die Balkone so angucken, wenn man so mal mit offenem Auge durch die Gegend läuft, dann sieht man einige, die haben wunderbare Balkone und die sind voll mit allem Möglichen oder so. Da geht einem ja das Herz auf. Und dann hat man wieder jede Menge, wo gar nichts passiert oder Plastikblumen stehen oder sowas. Sowas Gruseliges da. Also eigentlich muss man ein dickes Plädoyer da mal halten dafür. Leute, macht was auf dem Balkon.
Hm.
Und es gibt ja auch pflegeleichte Pflanzen, die nicht so schnell den Geist aufgeben.
Hm.
Und sich mit sowas erstmal ranwagen und nicht gleich das Komplizierteste anfangen, nicht? Und so von peu à peu kommt man dann da ja auch weiter und der Balkon wird immer üppiger und, voller und auch ökologischer, wenn man es richtig macht.
Naja, und man kann auch selber austesten, was gefällt mir eigentlich überhaupt. Das
ja.
ist ja auch immer so eine Frage.
Ja, es gibt Leute, die mögen mehr blühende Pflanzen, Blumen oder sowas. Und andere, die legen Wert drauf, dass die Gurke jeden Tag frisch da in der Saison geerntet werden kann. Und das kann man ja auch hinkriegen.
Ja.
Ich habe immer mal wieder von Leuten gehört, dass sie gesagt haben, ja, ich habe keine Zeit dafür. Oder im Sommer gießt ja, wenn ich im Urlaub bin, gießt ja keiner meine Sachen. Das lohnt sich nicht. Ja, das sind natürlich gewichtige Argumente, aber vielleicht ist es auch manchmal einfach das falsche Bild. Man kann ja mit was Kleinem, Einfachen erstmal anfangen und das ausprobieren. Das ist ja immer schon mal mehr als vorher. Und was das Gießen angeht, vielleicht fördert es ja auch einfach mal die Nachbarschaft, wenn man sich gegenseitig hilft.
Gegenseitig hilft, genau. Oder es gibt ja auch so Bewässerungshilfen, die kann man ja auch reintun.
Ja, wenn man das nötige Kleingeld hat, ja klar, logisch. Ne? Also es gibt aber auch ganz billige Alternativen.
Ja.
Man hat einen Eimer und hat da so Wollfäden und lässt sie dann so raushängen in den Kübel rein oder so und dann zieht über die Wollfäden sich die Pflanze quasi das Wasser da rein. Nicht?
Mhm.
Das ist eine günstige Alternative. Alles andere wird dann teurer, aber ist sehr effektiv.
Also es gibt auch diese Kugeln, diese Bewässerungskugeln mit dem schmalen Schaft dran, die man einfach umgekehrt in den Topf oder in den Balkonkasten mit reinsteckt und das hilft auch schon.
Das gibt dann immer so nach und nach.
Genau, je nachdem, das muss dann natürlich, wenn es sehr warm ist und sehr viel Wasser benötigt wird, relativ schnell ausgewechselt werden, aber so über ein Wochenende hilft das auch schon mal.
Genau.
Es gibt, glaube ich, in Ausnahmefällen auch mal Balkons, die tatsächlich sehr starke Südlage haben, die sich im Sommer extrem aufheizen.
Mhm.
Da ist vielleicht auch einfach mal eine Pflanzpause ganz sinnvoll. Also, dass man die Frühjahrsblüher hat, die ziehen dann ja sowieso ein, wie auch ähnlich wie Tulpen und Osterglocken und andere, die sind im Sommer ja auch nicht zu sehen. Und im Herbst macht man dann nochmal andere, schnellere Pflanzen, Ringelblumen zum Beispiel oder schnelle Einjährige.
Mhm.
Und dann ist man auch das Problem mit dem Gießen im Urlaub eigentlich los.
Die meisten Leute machen den Fehler schon bei der Anschaffung von ihrem Equipment.
Mhm.
Sie kaufen sich dann den allergünstigsten und billigsten Balkonkasten.
Mhm.
Kann ich nur von abraten. Erstens mal, die halten nicht allzu lange, weil die so dünn sind und so, sind dafür viel zu teuer nach meiner Ansicht. Und dann gibt es aber welche mit einem Zwischenboden. Das heißt, die haben unten dann so mehrere Zentimeter Zwischenboden frei und da kann man Wasser reinkippen.
Mhm.
Das bedeutet, wenn man sonst jeden Tag Wasser reinkippen muss in seinen Balkonkasten, brauchst du dann in dem Falle dann nur noch 2-3 Mal die Woche, wenn es ganz heiß ist. Und vielleicht sogar noch weniger, wenn es nicht so heiß ist. Also das erspart einem auch sehr viel Arbeit und dass man unter die Pflanzgefäße, die runden, dass man einen Untersatz drunter macht, in dem man auch mal Wasser reinkippen kann.
Mhm.
Und die Pflanze zieht sich von unten das Wasser rein.
Mhm.
Vor allen Dingen sieht man auch dann sehr schön, aha, Wasser ist alle nachkippen.
Ja, das stimmt. Ne? Dass man nicht zu viel wässert, ist ja auch,
ja, das auch
nicht so gut.
Also da gibt es schon Möglichkeiten, dass man sich das erleichtert.
Mhm. Ja, beim Gießen muss man ohnehin ein bisschen gucken. Man sollte immer erst dann gießen, wenn die Oberfläche auch einigermaßen abgetrocknet ist. Mhm. Das hilft auch, Mehltau und andere Pflanzenkrankheiten ein bisschen zu reduzieren. Mhm. Und es gibt ganz einfache Methode. Die einfachste Methode ist die Fingerprobe. Einfach den Finger so ein bisschen in die Erde stecken und dann merkt man auch, wie weit das schon ausgetrocknet ist. Mhm. Wenn das dann trocken ist, dann gießt man halt oben drauf. Häufig ist es so, weil ja ein bisschen Organik, also Kompost mit in der Erde ist, der ein bisschen schwer benetzt. Das braucht man eine Weile, bis die das Wasser aufnehmen. Mhm. Darf man sich nicht drüber wundern, muss man einfach ein bisschen stehen lassen. Manchmal läuft dann auch was in den Untersetzer durch. Mhm. Und das ist gut, wenn man dann den Untersetzer so hat, dass man das Wasser da auch wieder rausnehmen kann und nochmal oben drauf gießen kann. Mhm.
Jetzt haben wir auch schon über Equipment und Töpfe gesprochen. Was muss ich denn im Winter beachten? Muss ich die Töpfe besonders einpacken, schützen?
Die sollten, wenn sie draußen stehen bleiben, sollten sie frosthart sein. Mhm.
Also auch da nicht sparen beim Equipment?
Ja, also wenn die nicht frosthart sind, habe ich ja selber auch schon. Man kriegt ja viel geschenkt, nicht? Schmeißt man ja nicht gleich weg. Benutzt man und die frieren halt mal im Winter auf, nicht? Mhm. Da muss man schon gute, klassierte Ware kaufen. Die ist einiges teurer. Mhm. Aber ich habe sowas stehen schon seit 20 Jahren. Das hat sich amortisiert.
Genau, das lohnt sich dann schon.
Ich habe da so Kräuter drin mit so Ausbuchtungen oder so. Mhm. Und das ist beste italienische Ware gewesen. Mhm. Und das hat sich wirklich amortisiert. Hm.
Und dann kommt es natürlich darauf an, was in den Töpfen ist. Wenn es Stauden sind, also Pflanzen, die auch überwintern sollen, dann müssten die Töpfe schon so stehen, dass sie nicht im Winter durchfrieren können in Frostperioden. Wir haben immer weniger kalte Winter. Ja. Es wird immer weniger schwierig, aber oft reicht es schon, die dann einfach ein bisschen an die Hauswand zu schieben. Vielleicht nochmal ein bisschen Schutz davor zu machen, und wenn es eine alte Wolldecke ist, und schon friert das eigentlich kaum noch da rein. Mhm. Muss aber dann rechtzeitig sehen, wenn es Frühjahr wird, dass man das wieder rauskriegt aus diesem Platz und weiter nach vorne stellt und wieder ein bisschen feucht macht. Und auch beim Überwintern dürfen darf die Erde auch nicht zu nass sein. Mhm. Muss nicht komplett austrocknen. Also manche vertragen das, aber bei anderen sollte sie vielleicht doch ein klein wenig feucht sein. Aber das ist extrem wenig Wasser, was die brauchen. Und die Gefahr, dass es dann zu viel ist und fault, ist eigentlich viel größer.
Weil es ja gar nicht mehr abtrocknet, wenn es gar nicht richtig warm wird. Ich sag mal, sind es nur 5 Grad oder so, dann.
Genau.
Also ich habe meine Pelargonien über den Winter gebracht, was ja früher jeder Gärtner gemacht hat, aber heute sind sie ja immer alle zu faul. Da darf nichts unter 6, sollte nichts unter 6 Grad sein, das ist auch schon eine Herausforderung. Und dann werden die im Winter nur einmal gegossen, mehr nicht.
Einmal?
Nur einmal, das reicht auch vollkommen. Also das heißt ja auch nichts anderes, man muss sich schon mal ein bisschen genauer sachkundig machen, welche Pflanze braucht was. Und da sind natürlich heimische Pflanzen präzessioniert, um über den Winter zu kommen, weil die können den Frost ab etc. Ja. Und je mehr das in die mediterranen Gefilde geht, umso mehr Schutz brauchen die, so höher müssen die Temperaturen sein. Und dann muss man sich, wie gesagt, schon ein bisschen genauer informieren, wie kriegt man die am besten über den Winter. Mhm. Aber das, was Dorothy vorhin gesagt hat, ist natürlich schon zutreffend. Bisschen Schutz und so, nicht zu feucht halten, das machen die meisten falsch.
Okay.
Ja, also durchfrierende Wurzeln im Winter, das vertragen unsere heimischen Pflanzen nur begrenzt. Mhm. Was sie, wenn sie im Boden stehen, kommen sie ja gar nicht in die Verlegenheit, weil ein Boden ja nur von oben langsam nach unten durchfriert und von unten durch den ganzen Bodenkörper einfach auch ein bisschen noch gewärmt wird. Das fehlt im Topf und auf dem Balkon. Da fängt es wirklich von allen Seiten gleichzeitig an, in den Topf zu frieren. Und da steckt so ein bisschen die Gefahr, und das ist der Grund, warum man die ein bisschen geschützt dann stellen sollte.
Auch ein bisschen erhöht irgendwie auf so auf.
Wenn sie trocken stehen, nicht, dann ist es egal. Aber wenn sie da stehen, wo es auch reinregnet, dann auf jeden Fall, damit jegliches überschüssige Wasser auch gut abtrocknet. Also jegliches überschüssiges Wasser gut ablaufen kann.
Ja, genau. Es gibt ja zum Beispiel so Füße, die man irgendwie darunter stellen kann oder sowas in der Richtung.
Und wenn es zwei Becher mit abgebrochenen Henkeln sind.
Ja, ist auch egal.
Hauptsache ein bisschen erhöht, dass alles gut abtropfen und abfließen kann.
Genau, Recycling ist auch eine gute Idee.
Genau, Plastik wird ja auch aus Erdöl hergestellt und ist auch letztendlich relativ ressourcenverbrauchend. Deshalb, wenn Kunststoff, dann möglichst auch langlebigen. Aber es gibt halt ja auch, wie Gernot schon sagte, gute Steingut- oder Töpferware,
ja.
Keramikware,
ja.
Die auch frosthart ist.
Genau, also da einmal kurz ein bisschen Geld ausgeben und dann.
Ja, bei der Keramikware gibt es natürlich auch von der Farbe her oder so eine riesige Auswahl und sowas, was man normalerweise bei den Plastiktöpfen ja nicht hat. Die sind einheitlich rötlich oder schwarz. Mehr grün oder schwarz und für Ende der Durchsage, nicht? Von daher lohnt es sich schon, eine gute Keramikware sich zuzulegen, wenn man längerfristig dabei bleiben will.
Also je nach Kunststoffart oder nach Qualität des Kunststoffes ist es auch so, dass der gerade im Sommer durch die intensive Sonneneinstrahlung dann spröde wird oder auch durch den Temperaturwechsel mit Winter-Sommer und Winter-Friert. Das sorgt auch für eine beschleunigte Zersetzen der Kunststoffe und kaputtgehen.
Ja. Naja, und je dünner die sind, desto eher gehen sie ja auch kaputt. Das haben Sie vorhin ja auch schon erwähnt.
Naja, wenn du Keramikware hast, muss man zwar, wenn die nicht glasiert ist, muss man dazu sagen, muss man zwar etwas öfter gießen, das hat aber auch den Vorteil, durch die Verdunstung wird es auch abgekühlt quasi, die Pflanze, nicht im Sommer. Im Sommer ist das für die Pflanze richtig gut. Wie gesagt, brauchen dann halt ein bisschen mehr Wasser, das merkt man schon. Mhm. Ich habe auch so einige Töpfe, die unglasiert sind, dass man da schon mal einen Liter mehr dran kippen muss.
Aber es hängt doch davon ab, wo die Töpfe stehen, also wie viel Schatten auf den eigentlichen Topf oder Kübel fällt. Denn das verringert auch die Verdunstung.
Na, wenn es zum Beispiel hinterm, ich weiß nicht, geschlossenen Balkon, also
hinter der Brüstung steht?
Hinter der geschlossenen Balkonbrüstung steht, dann fällt ja die Sonne eher auf die Pflanze als auf den,
auf den genau. Topf. Ja, 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 ja.
Genau. Es ist ohnehin auf Balkonen immer auch zu beachten, wie die Regeln der Vermieter sind, denn solche Töpfe, wenn sie irgendwo hängen, müssen immer sicher hängen. Die dürfen ja nicht irgendwo auf die Straße fallen und jemandem plötzlich auf den Kopf fallen.
Ja, genau. Und bei unseren ab und zu Herbststürmen ist das dann vielleicht auch ein wichtiger Aspekt, dass man darauf achten muss, dass alles
durchaus, durchaus. Das kann sehr gefährlich werden.
Ja.
Wir haben nicht über Düngung geredet.
Danke. Genau. Wir haben doch kurz über Düngung geredet, weil mediterrane Kräuter wollen das nicht, die sogenannten Hungerkünstler. Aber wie die meisten, genau. Wer braucht denn Düngung und welche Düngung? Wie mache ich das?
Ja, das kommt jetzt immer ganz drauf an. Also Gemüse im Allgemeinen brauchen natürlich sehr viel mehr Düngung als so ein kleines Kraut, was da irgendwo wächst. Ist ja, ja logisch. Ne? Am wenigsten Düngung von den Gemüsearten braucht Salat und so. Ne? Das ist ja bekannt. Äußerst viel Düngung brauchen Tomaten und Gurken. Also 280 bis 300 Kilo Stickstoff pro Hektar. Man rechnet das so immer pro Hektar. Wobei ein Salat nur 60 Kilo braucht. Aber daraus kann man schon erkennen, dass der Salat äußerst sehr viel weniger Dünger braucht als zum Beispiel eine Gurke oder Tomate. Und es ist ja bekannt, dass man bei den Gurken und Tomaten den Ertrag bis zu 300% steigern kann durch richtige Wässerung und richtige Düngung. Was denn heißt, es gibt ja mittlerweile auch Biodünger für Tomaten und Gurken, was man verwenden sollte. Und da muss man halt, das steht meistens auch hinten drauf, wie angewendet wird, spätestens alle 4 Wochen bei Tomaten oder sogar alle 14 Tage hat man dann fürs Wasser dann so ein Schnäpschen da quasi, die man da reinkippt und so. Und das finde ich ist wichtig. Und spätestens, wenn die Blätter zu hell werden und nicht mehr saftig grün sind, weiß man, da fehlt was.
Genau. Okay.
Ja. Zum anderen gibt es natürlich extra Tomatendünger, weil der Dünger bei Tomaten besonders zusammengesetzt sein muss. Die sollen ja viele Früchte machen und weniger Blätter. Und deswegen ist es auch darauf zu achten, dass man Dünger für Blumen hat. Die brauchen ja sehr viel für die Blüte Dünger, also Kali. Und die Tomaten und die Gurken, die brauchen auch viel Stickstoff und so. Und deswegen lohnt es sich dann, sich die passenden Dünger zuzulegen. Und dann gibt es auch noch für Kräuter passenden Dünger, weil der ja nicht sehr gehaltvoll sein darf. Da sollte man sich die passenden Sachen zulegen. Hornspäne nochmal im Frühjahr mache ich immer in die Töpfe rein als Langzeitdünger unten rein. Ja, also gar nichts zu tun, was viele Leute machen, kann ich gar nicht empfehlen.
Okay, also.
Weil dann kommt zum Beispiel eine Gurke, kommt dann in Stress und speist die kleinen Gürkchen alle ab. Die wundern sich dann immer, dass sie nichts dran hatten. Ne, hat man ja öfter, nach dann Kunden kommen. Ich habe letztes Jahr in eine Gurke gekauft, vor keiner einzige dran. Ja, dann geht die Fehlersuche los. Ne? Ja. Meistens ist es eine Düngerfrage oder ja, je nachdem.
Ja.
Also eine ganz gute Faustregel ist vielleicht, je mehr Blätter und Masse eine Pflanze bildet, desto mehr Dünger braucht sie auch. Das gilt natürlich vor allem für Gemüse, was wir ja auch ernten wollen. Ja. Das gilt aber genau umgekehrt, nämlich weniger ist mehr für die vielen Kräuter, die sehr langsam wachsen, vor allen Dingen die mediterranen Verstrauchenden. Mhm. Das gilt aber auch für ganz viele Wildstauden und Wildpflanzen, die ja auch langsam wachsen und die eben auch nur mit sehr wenig Dünger auskommen und auch nur sehr wenig brauchen. Und das sind auch häufig auch die, die einen mageren Boden brauchen. Also einer, der gern mit ein bisschen mehr Sand abgereichert ist. Man kann eine normale Blumenerde nehmen, mischt die einfach 1:1 mit Sand und dann hat man schon eine abgemagerte Erde. Und die ist gerade für Wildpflanzen dann sehr geeignet. Gegebenenfalls gibt manchmal welche, die noch ein bisschen einen höheren pH-Wert im Boden brauchen, also einen höheren Kalkgehalt. Da hilft dann auch ein bisschen Gesteinsmehl zwischenmischen, wo gleichzeitig dann auch noch ein paar Nährstoffe drin sind, die aber sehr langsam freigesetzt werden.
Genau, also wenn ich einmal quasi eine richtige Mischung mache, zu Beginn, wenn ich pflanze, dann habe ich erstmal, was die Wildpflanzen angeht, meine Ruhe.
Genau.
Grundsätzlich. Ja.
Genau. Ja. Und bei Gemüse, gerade schnell wachsendem Gemüse, Blattgemüse, nimmt man gerne ein paar Hornspäne dazu oder auch schnell wachsenden Kräutern, wie jetzt Petersilie oder Basilikum, weil die Hornspäne vor allen Dingen eben den Stickstoff enthalten, der der Hauptnährstoff für das Massenwachstum ist.
Ja. So ist es. Das ist ja schön gesagt. Ja, wie gesagt, viel Blatt machen, Masse, als Faustregel mehr düngen.
Okay, und genau gucken, welchen Dünger man braucht. Da kann man ja sicherlich auch viel falsch machen, wenn man den falschen Dünger nimmt, ist auch nicht gut.
Ja, weil die Zusammensetzung ist ja wichtig. Ne? Man ist ja bekannt, wie gesagt, Stickstoff ist für die Blattmasse, für die Blütenbildung wiederum braucht man Kali oder auch Phosphor bei der Tomate oder so. Deswegen sind diese Dünger möglichst passend zusammengesetzt und da kann man nicht viel falsch machen.
Und es wird ja auch oft empfohlen, mit Kaffeesatz zu düngen. Was ist da so dran?
Da ist vor allen Dingen Phosphor dran und es ist natürlich auch eine gewisse organische Substanz da drin.
Ist natürlich ein Recycling krümelig.
Ja, genau. Also in gewissen Maßen funktioniert das durchaus sehr gut.
Aber eben auch nicht bei jeder Pflanze. Oder?
Och. Also bei den Kräutern würde ich es nicht machen, weil dann sind diese Kräuter voll mit Kaffeesatz, das ist ja eklig. Also das würde ich nicht machen.
Ist eine Frage der Menge, würde ich einfach sagen.
Auf der anderen Seite ist das gut, ist das gutes Futter für Würmer. Ne, wir brauchen ja den Wurm in unserer Erde. Also ist ja in den Töpfen nicht so einfach. Das hat man da eher weniger. Aber zumindest spätestens im Freiland wollen wir ja natürlich die Wurmkultur fördern. Und das fördert man mit allem, was mit Kaffeesatz zu tun hat. Alle Zwiebel- und Lauchgewächse, das mögen die. Und dadurch verbessern wir ja auch unseren Boden.
Ja,
es ist, Bodenleben zu beurteilen, ist sehr vielschichtig. Ja, und da viele Maßnahmen sind da notwendig, um was Gutes hinzukriegen. Und manche Leute, die da nur auf eine Sache schwören, das funktioniert dann nicht.
Viel hilft viel?
Naja, also viel, wenn man fürs Bodenleben viel tut, ne? Also indem man Kaffeesatz reinbringt, indem man es lüftet und. Also es gibt ja vieles, was man tun kann. Auch mal Sand arbeitet, wenn man so einen lehmigen Boden hat, obwohl das hilft nur eine kurze Zeit. Am besten ist, wie gesagt, die Kultur des Bodenlebenwesens, dass das aktiviert wird. Ja. Das ist das Beste, was wir für den Boden tun können.
Ja, das ist aber in einem kleinen Topf halt ein bisschen schwierig, weil das Ökosystem ein bisschen zu klein ist.
Ja.
Ein Regenwurm im kleinen Blumentopf wird nicht funktionieren. In einem großen Kübel kann das schon mal sein, aber würde ich trotzdem ein gewisses Fragezeichen dran machen. Ja. Bodenleben besteht aber auch ohnehin aus sehr, sehr viel mehr als nur Regenwürmern. Es sind auch ganz viele Pilze und Bakterien dran beteiligt, die wir gar nicht sehen können und die mit einem guten Kompost eigentlich auch automatisch mit reinkommen in das System. Und vielleicht ist manchmal auch eine Kombination mit einer Wurmkiste in der Küche gar nicht so schlecht. Da würde nämlich der Kaffeesatz, glaube ich, gut reinpassen.
Ja, das passt super.
Und dann kommt unten Humus raus, den man dann in den Balkonkästen weiter verwenden kann. Genau. Und um auf das Thema Dünger noch zurückzukommen, wichtig sind, dass es organische Dünger sind, die aus dem Kreislauf kommen. Weil alle Mineraldünger stammen nicht aus dem Kreislauf, sondern sie werden entweder bergmännisch abgebaut, wie Phosphor zum Beispiel oder Kali. Und Phosphor wird auch knapp im Bergbau. Und Stickstoff wird oder Stickstoffdünger werden auch für die Landwirtschaft nach wie vor mit sehr hohem Energieaufwand einfach hergestellt. Und eigentlich haben wir mittlerweile auch den Effekt, dass wir sehr viel Stickstoff, also jetzt weniger aus den Gärten und der Balkongärtnerei, das kommt dann in diesem Fall tatsächlich eher aus der Landwirtschaft, manchmal auch aus anderen Industrie- oder Verkehrsquellen, wir sehr viel Stickstoff in der Luft haben, der sich im Regen löst und wirklich flächendeckend verteilt wird. Und es gibt durchaus die begründete Vermutung, dass das auch zu einer generellen Überdüngung der Landschaft geführt hat, was ja auch unsere jetzige Naturkrise mit verursacht hat.
Ja.
Das Artensterben, das Verschwinden der Insekten, weil durch diese starke Düngung sich eben nur die Pflanzenarten durchsetzen, die sehr stark wüchsig sind und die alle anderen quasi platt machen, verdrängen.
Genau, und heimische Wildstauden sind ja oft, dass sie nicht so dominant sind. Und
genau. Da sind viele Anpassungen, beruhen einfach auf Mangel an Licht, weil es zu schattig ist, auf Mangel an Feuchtigkeit, weil es ein sehr trockener Standort ist, auf Mangel an Nährstoffen, man muss mit sehr wenig auskommen. Das Spitzenbeispiel ist ja im Grunde das Torfmoos aus dem Hochmoor, wo eigentlich überhaupt keine Nährstoffe hinkommen oder fast keine und trotzdem wachsen die dort.
Ja.
Zum anderen muss man sagen, die organischen Dünger, die werden von der Pflanze so aufgenommen, wie die Pflanze sie braucht.
Mhm.
Die Pflanze entscheidet, da brauche ich jetzt und so. Das ist ein organischer Kreislauf, der da so stattfindet. Wenn man diese ganzen salzhaltigen, künstlichen Dünger hat, dann ist das quasi eine Zwangsernährung. Das hat auch zur Folge, dass diese Pflanzen unwahrscheinlich viel Wasser brauchen, weil die ja ständig Wasser. Das ist so ähnlich, wie wenn wir irgendwas essen, wo uns dann das Wasser quasi fehlt, nicht? Weil wir müssen ständig nachkippen. Und so funktioniert das dann auch. Das heißt, die Pflanze wächst zwar super, wird dann aber sehr triebig, wasserhaltig und so. Und deswegen wundern wir uns, warum solche Produkte dann überhaupt keine Haltung, keine Lebensfähigkeit mehr. Die werden geerntet und machen sofort schlapp. Da merkt man schon, wie was produziert ist, weil die anderen Pflanzen sind doch wesentlich stabiler in ihrer ganzen Zellstruktur und so. Schmecken dadurch auch anders. In Anführungsstrichen besser.
Ja, also wenn ich kurz zusammenfasse, wenn man auf kleinstem Raum gärtnern will, auf Balkon, dann sollte man erstmal schauen, was habe ich für Licht, wie viel Platz habe ich, was kann ich machen, was gefällt mir. Und dann muss ich auch achten, mich darum zu kümmern und zu pflegen, zu düngen, zu gießen.
Ja, wie schwer darf ich den Balkon belasten?
Genau.
Man bedarf mal beim Vermieter nachfragen.
Ja.
Da kann man richtig Ärger kriegen, das weiß ich.
Ja, klar.
Ne?
Das sieht ja auch von außen aus.
Manchmal Sorgen im Sommer, wenn man vor allen Dingen, wenn man einen Südbalkon hat.
Ja.
Und das schon im Frühjahr, weil im Sommer oder so, wenn alles schon zugewachsen ist und dann noch da so eine Beschattung anbringen, ist nervig.
Ne? Genau.
Deswegen im Frühjahr geht es ganz einfach, da ist noch alles frei. Ja, und da ist man schon auf der sicheren Seite.
Und vor allem klein anfangen, wenn man das noch gar nicht gemacht hat, nur mit ein, zwei verschiedenen Pflanzen anfangen und erstmal damit Erfahrungen sammeln und lernen. Wenn man zu viel auf einmal macht, dann ist der Frust fast vorprogrammiert, weil man einfach überfordert ist.
Ja, und einfache Sachen wie Schnittsalat oder so kann man im Balkonkasten. Oder Bremer Scherkohl haben wir ja gerade wieder beworben. Nicht?
Ja.
Breit aussehen, andrücken, wässern, kommt von alleine. Kommt wie Kresse, kannst du auch nichts falsch machen.
Genau, Kresse ist auch
super. Man braucht auch ein paar Erfolgserlebnisse. Nicht gleich mit komplizierten, empfindlichen Tomatensorten anfangen oder so, ne? Die ausgegeizt werden müssen. Oh, ausgeizt, wie geht das denn?
Ja, klar.
Und so weiter. Sondern wie gesagt, einfach auch Mangold zum Beispiel machen geht auch einfach.
Und einfach auch mal wachsen lassen, was vielleicht von selber gekommen ist, was sich versamt hat von irgendwoher. Ob das nun ein Gänseblümchen oder eine Miere oder ein Gundermann ist oder eine rote Taubnessel.
Oder Löwenzahn.
Oder Löwenzahn, genau. Auch die ruhig mal im Balkon oder im Balkonkasten oder im Türkübel wachsen lassen.
Ja, prima. Frau Meier, Herr Riedel, herzlichen Dank. Es war sehr spannend für mich. Habe ich noch einiges mitgenommen und gelernt auf jeden Fall. Und ich hoffe für unsere Hörerinnen und Hörer auch. Und danke, dass Sie bei mir waren.
Ja, wir haben zu danken.
Vielen Dank.
Gerne. Dank des Gesprächs mit Dorothee Meier und Gernot Riedel habe ich unter anderem viel über Dünger erfahren. Ich habe es ja ganz gern, wenn einfach alles so vor sich hin wächst, ohne groß eingreifen zu müssen. Aber wie Gärtner Jan Ückermann von der Gemüsewerft in der dritten Gartenheldenfolge erklärt hat, die Töpfe
oder Hochbeete sind nur provisorisch und dort können sich die Pflanzen nicht von alleine versorgen. Daher muss ich wohl noch ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen. Ein gutes Buch dafür ist der Ratgeber Dünger, Kraft für Boden und Pflanzen. Das steht schon ziemlich lange auf meiner Leseliste. Da dürfte einiges drinstehen, was auch meinen Kübeln auf der Terrasse gut tut. Ein Link zum Buch sowie zum NABU finden Sie in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Dort finden Sie auch meine Kontaktdaten. Haben Sie Fragen zum Thema Garten? Dann schreiben Sie mir gerne eine E-Mail. Ich freue mich, wenn Sie meinen Podcast auf den Streaming-Plattformen abonnieren und sich kurz Zeit für eine Bewertung nehmen. Die nächste Folge des Weserkurier-Podcasts Gartenhelden erscheint wie gewohnt am Montag in 2 Wochen, am 15. Juli. In der 8. Folge spreche ich mit Spargel- und Erdbeerbauer Hajo Kiemener aus Oberneuland. Er hat ein umfangreiches Wildbienenprojekt gestartet, um die bedrohten Insekten zu retten. Was wir bei dem Gespräch auf seinem Wildbienenpfad erlebt haben, hören Sie in einer weiteren Folge der Gartenhelden. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie in 2 Wochen wieder dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit beim Gärtnern.